Football à rail. Die Der Tour Sports Footballerei. Der Fan Travel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Der Tour Sports Footballerreise, dem Fan Travel Podcast. Hier in diesem Format geht es um zwei Leidenschaften in einem: American Football und das auch noch live vor Ort in den USA. Die Faszination NFL hautnah spüren, die Städte, die Stadien, das Tailgating, den American Way of Life selbst erleben. Im Footballerreise Podcast hört ihr Erfahrungsberichte aus erster Hand und bekommt wertvolle Anregungen und Tipps, falls ihr auch selbst mal für NFL-Spiele nach Amerika reisen wollt. Ich bin Kutsche, selbst großer NFL-Fan und Stadion-Groundhopper. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In Episode 14 geht es jetzt nach Seattle in den Nordwesten der USA an die kanadische Grenze zu den Seahawks ins legendäre Lumen Field. Und mit mir an Bord ist Ben Brauer. Moin, Ben.
Guten Abend, Kutsche. Freut mich, dabei zu sein und natürlich immer gerne über die Seahawks zu sprechen.
Ich find's großartig, dass du dabei bist. Du bist ein ganz besonderer Gast. Du bist nämlich nicht nur ein deutschsprachiger Seahawks-Fan, du lebst sogar schon eine ganze Weile in Seattle. Also du bist direkt vor Ort. Du hast die Seahawks vor der Haustür. Sag doch einmal bitte kurz, wie kam es dazu, dass du jetzt schon seit einiger Zeit in Seattle lebst?
Ja, ich bin im Sommer 2021 nach Seattle gezogen, weil ich meinen Master hier an der Seattle University gemacht habe, in dem MBA in Sport Management. Und dadurch konnte ich auch mit einem der Sportteams hier arbeiten. Und ich war schon immer ein sehr großer Seahawks-Fan und dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut, in der Stadt hier leben zu dürfen und jetzt schon seit knapp 4 Jahren dann jedes Jahr auch zu den Spielen gehen zu können.
Wir haben, glaube ich, das letzte Mal so vor 1,5 Jahren oder so miteinander gesprochen. Du warst schon mal zu Gast im NFL Boulevard der Footballerei. Seitdem hört man schon mehr jetzt einen amerikanischen Akzent auf jeden Fall bei dir.
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man nicht so oft Deutsch spricht und mit der Zeitverschiebung immer dann mit der Familie oder Freunden in Deutschland zu sprechen. Da kommt das dann natürlich nicht mehr so oft vor. Dann kann man natürlich einen kleinen Akzent haben, aber freut mich immer wieder, Deutsch sprechen zu können. Und vor allem ab und zu mal haben wir auch bei den Kraken den Philipp Grubauer, der Deutsch spricht. Und wenn er dann mal durchs Büro läuft, kann man mit ihm ein bisschen Deutsch sprechen.
Genau, du arbeitest bei dem NHL-Team in Seattle, ne? Bei den Kraken.
Ja, genau. Wir gehen jetzt in unsere 5. Saison und freue mich schon richtig auf den Saisonstart und dann hoffentlich können wir die Playoffs mal wieder machen.
Und bei den Seahawks warst du zuletzt beim Season Opener in dieser Saison gegen die 49ers, richtig?
Ja, genau.
Cool. Also, ihr merkt, Ben ist ein absoluter Insider, weil er in Seattle lebt. Ihr sollt euch hier in diesem Podcast unterhalten fühlen, aber auch was lernen. Deswegen haben wir immer feste Rubriken, die da lauten: Wie lief die Organisation? Wie war die Anreise? Wie verrückt war das Tailgating? Wie laut war es im Stadion? Wie faszinierend ist die Stadt? Wie schmeckte das Essen? Und wie lauten abschließend die besten Tipps, falls ihr auch mal vorhabt, für ein NFL-Spiel in die USA zu reisen? Wir lassen euch da nicht alleine, ganz im Gegenteil, gemeinsam mit Der Tour Sports veranstalten wir regelmäßig Gruppenreisen in die USA. Jetzt demnächst übrigens geht es zum Beispiel vom 9. Oktober bis zum 14. Oktober nach Kansas City. Und diese Reise beinhaltet unter anderem den Besuch des College-Spiels zwischen den Kansas State Wildcats und den TCU Hornet Frogs sowie den NFL-Kracher zwischen den Chiefs und den Lions. Um die Flüge, die Hotels, Tickets für die Spiele, die Transfers vor Ort von A nach B, um all das kümmert sich Der Tour Sports. Die sind nämlich die Nummer 1 darin. mit jahrzehntelanger Erfahrung und auch zum NFL Germany Game in diesem Jahr hat der Tour Sports ein tolles Angebot für euch. Das Ticket für Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons plus ein Hotelzimmer in sehr zentraler Lage wird dort angeboten, genauso wie regelmäßige Reisen zu den Patriots nach New England. Schaut am besten mal auf dertour.de vorbei. Den Link mit allen Infos habe ich euch in die Shownotes gepackt. Jetzt geht's aber erstmal nach Seattle, Ben, und wir starten mit unserer ersten Kategorie. Wie lief die Organisation? Wenn du mal auf Heimatbesuch bist, wie buchst du dir Flüge? Wie kommt man am besten nach Seattle? Muss man immer umsteigen oder gibt es sogar aus dem deutschsprachigen Raum Direktflüge?
Ja, ich fliege normalerweise direkt von Frankfurt nach Seattle. Komme aus Duisburg und nehme dann normalerweise einen Zug zum Frankfurt Flughafen und kann dann direkt, ich glaube, 9,5 Stunden ist der Flug. Ist dann relativ entspannt. Ansonsten, was sonst auch gut klappt, ist ein Flug über Reykjavik und dann nach Düsseldorf von da. Das klappt auch ganz gut. Und ja, ich glaube, Frankfurt ist so ziemlich der einzige Direktflug von Deutschland nach Seattle.
Also man kommt gut rüber, auch wenn es sehr weit weg ist und wahrscheinlich auch täglich, ne? Oder gibt es so spezielle Tage an Flughäfen, die dann Flüge nach Seattle anbieten?
Ja, als ich geguckt habe, die letzten Male waren die Flüge täglich und die meisten auch zweimal am Tag. Also da gibt's genügend Angebote, dass man da dann täglich hierhin oder auch zurück kann.
Wie sieht es aus mit Unterkünften, wenn man aus Deutschland heraus bucht? Ich vermute, es gibt wahnsinnig viele Hotels oder auch private Alternativen, um dort dann unterzukommen, oder?
Ja, genau. Gibt ganz viele Hotels, die haben jetzt auch die ganz am Wasser die Anlage da alles schön gemacht und neue Hotels. Das heißt, da kann man dann auch mit einer schönen Aussicht schlafen. Ansonsten gibt's ja auch immer Leute, die ihre Apartments auch vermieten. Kann man dann auch Häuser oder Apartments mieten. Und ja, ansonsten die Hotels gibt's in den verschiedenen Stadtteilen. Das heißt, da kann man dann auch nah beim Stadion sein oder mehr in der Stadt drin, wie man das eben möchte.
Wenn die Menschen hier in Deutschland ihre Koffer packen, wir haben jetzt Anfang Oktober, wie ist das Wetter in Seattle? Also ab wann muss man wirklich irgendwie wärmere Sachen oder auch vor allem Regensachen mitnehmen? Wie ist das bei euch da drüben?
Ja, wir hatten bis heute eigentlich Sonne, aber jetzt fängt es leider an zu regnen. Also ich würde sagen, so normalerweise im Anfang Oktober dann mit Regen planen und auch mit kälter, dann näher bei 10 Grad, um die 10 bis 15 Grad. Das heißt, dann auch schön eine Jacke einpacken und was für ein Regen auf jeden Fall.
Also ab wann wird's richtig kalt in Seattle? Ab wann braucht man auch eine Winterjacke? Wie sind so die Temperaturen, falls man sich entscheidet, erst, weiß ich nicht, gen Ende November oder im Dezember rüber zu fliegen?
Ja, dann ist auf jeden Fall schon kälter und wahrscheinlich zwischen 0 und 10 Grad. Also die Temperaturen hier, würde ich auch sagen, sind oft sehr ähnlich wie in Deutschland, nur ein bisschen extremer, paar Grad kälter oder wärmer. Und dementsprechend würde ich sagen, November, Dezember ist dann schon um die 0 Grad und ab und zu mal bis 10. Aber Winterjacke braucht man dann auf jeden Fall schon.
Vor allem und wie ist es? Wie ist es, wenn man rüberfliegt nach Seattle, sich ein Seahawks-Spiel angucken will? Ist es deine Empfehlung, dass man sich auf jeden Fall einen Mietwagen aus Deutschland beziehungsweise der Schweiz und Österreich bestellen sollte? Oder ist das eigentlich nicht nötig, weil ihr auch so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz habt?
Ja, also wenn man neben dem Spiel noch viel machen möchte, würde ich auf jeden Fall einen Mietwagen empfehlen. Aber jetzt so in der Stadt, da gibt's auch einen Zug, der fährt direkt vom Flughafen bis zum Stadion oder in die Stadtmitte. Und auch die verschiedenen Stadtteile, die haben das vor, ich glaube, einem halben Jahr erst erweitert, weiter in den Norden auch von dem Flughafen aus dem Süden. Und da haben die dann auch noch Busse und Bahnen dazu. Das ist zwar nicht so gut, wie man das in Deutschland gewöhnt ist, leider. Und kann manchmal auch sehr lange dauern. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall auch die öffentlichen Verkehrsmittel hier nehmen, wenn man mehr in der Stadt bleiben möchte.
Und eine letzte Frage noch zur Organisation. Was ist so deine Erfahrung oder vielleicht auch dein Tipp, wenn man sich schon aus dem deutschsprachigen Raum heraus Tickets kaufen möchte für ein Seahawks-Spiel. Wie kommt man am besten an Tickets? Ist es ganz normal so über Plattformen wie Ticketmaster zum Beispiel?
Ja, genau. Das wird hier meistens über Ticketmaster gemacht oder gibt jetzt ja mittlerweile auch noch ganz viele andere, so wie GameTime oder wie die auch alle heißen. Aber da würde ich eigentlich sagen, dass Ticketmaster immer mit am besten und zuverlässigsten ist. Und die müssen mittlerweile jetzt auch endlich mal ihre ganzen Nebenkosten anzeigen. Das heißt, den Preis, den man sieht, ist dann auch, was man zahlt und nicht noch Steuern und sowas obendrauf. Das ist dann auch ein bisschen mehr, wie man es gewöhnt ist in Deutschland. Und ja, ich würde sagen, da ist normalerweise am besten online nach den Tickets zu gucken und die dann durch Ticketmaster zu holen.
Gibt es denn Karten für Heimspiele oder ist es total schwer?
Ja, es gibt auf jeden Fall durch diese Online-Webseiten immer Tickets. Es kommt immer drauf an, wie viel man zahlen möchte. Aber sonst würde ich sagen, war ich bisher immer in der Lage, Tickets zu kriegen. Kann man dann auch immer noch am gleichen Tag ab und zu mal ein paar finden. Das heißt, ja, da kann man online immer was finden und sollten eigentlich immer Tickets da sein.
Okay, cool, alles klar. Super, Ben. Dann fassen wir zusammen. Wir haben Flüge, wir haben eine Unterkunft, wir haben schon Tickets im Gepäck, wir sind kleidungstechnisch super ausgestattet. Dann steigen wir jetzt auf dem Weg zu dir in den Flieger. Wie war die Anreise? Du hast es gesagt, so 9, 9,5 Stunden fliegt man direkt von Frankfurt, wenn man das denn wählen möchte, nach Seattle. Wo ist der Flughafen in Seattle? Also ist der weit draußen? Muss man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, extra nochmal 1, 2 Stunden Anreise nach Downtown einplanen, so wie es zum Beispiel in London Heathrow ist? Oder ist der relativ zentral und man ist dann eigentlich auch relativ schnell in der City?
Ja, der Flughafen, der ist ein bisschen südlich von Seattle und gar nicht so weit weg, ist ungefähr eine halbe Stunde von Downtown mit dem Auto. Und wie gesagt, der Zug, der hält auch direkt am Flughafen, sodass man dann auch ungefähr 30, 45 Minuten mit dem Zug in der Stadt sein kann. Das heißt, da hat man dann die beiden Optionen, Auto oder Zug, und kommt man ganz schön gut hin und weg.
Was ist das, was sind das für Preise? Ist das vergleichbar so mit Deutschland? Keine Ahnung, man zahlt für eine Strecke bummelig 6, 8 Euro oder ist das schon deutlich teurer?
Ja, überraschenderweise sind die Zugpreise dann hier etwas günstiger. Ich glaube, das ist ungefähr $3 für eine Zugfahrt. Ja, das ist dann auf jeden Fall gar nicht so teuer. Und
okay.
Ja.
Also, wenn ihr ankommt, nehmt einfach den Zug, dauert nicht lange und ist auch günstiger. Auf jeden Fall als ein Taxi, ein Uber, was auch immer, dann ist man schon mal Downtown drin. Eine wichtige Frage, das finde ich cool, dass du jetzt mal dabei bist. Ich sage in jeder Folge, das ist ja ganz wichtig, dass wir ein ESTA-Formular, ein ausgefülltes ESTA-Formular brauchen, um überhaupt in die USA reinzukommen. Könnt ihr online bestellen, dauert mittlerweile nur noch ungefähr eine Stunde, kostet $20, ist aber absolute Pflicht. Border Control, Ben, ist ja immer ein großes Thema. Man wird da gelöchert. Hey, was willst du hier überhaupt? Wie ist es aktuell? Was sind da so deine Erfahrungen? Was hast du so mitbekommen, als Europäer in die USA einzureisen? Ist das jetzt unter der aktuellen Regierung nochmal schwieriger geworden oder hat sich da jetzt eigentlich im Vergleich zu den letzten Jahren nichts getan?
Ja, ich das letzte Mal, dass ich gereist bin, war im Dezember. Da war ich wieder in Deutschland und als ich wiedergekommen bin, da war noch alles normal. Aber mittlerweile hört man halt schon, dass öfters Studenten vor allem oder auch Leute aus anderen Ländern ab und zu mal, die hier sind, nicht das Land verlassen wollen. Aber von den Leuten, die hier hingereist sind, meine Schwester war vor ein paar Wochen hier, war überhaupt kein Problem. Da war das halt ganz normal, wie vorher die Kontrollen auch. Ab und zu mal kommt man dran, dass sie in die Tasche gucken, weil man da vielleicht was zu essen oder so drin hat. Aber ansonsten, von dem, was ich gehört habe, war bisher alles relativ normal und wie vorher bei den Kontrollen am Flughafen.
Also einfach bestmöglich, freundlich die Fragen beantworten, die einem da gestellt werden. Und es ist wahrscheinlich auch immer von Vorteil, wenn man schon mal eine Seahawks-Cap oder ein Seahawks-Trikot anhat, weil das wird, so meine Erfahrung, dann auch immer vom Grenzbeamten, von der Grenzbeamtin gefeiert, oder? Wenn man sagt, ich bin hier fürs NFL-Spiel, dass die dann auch sagen, ey geil, bist extra hier für ein Spiel rübergekommen?
Ja, auf jeden Fall. Da hat man manchmal schon welche, die dann auch, kann man sehen, dass die auch irgendwas von den Seahawks oder sowas haben. Und dann haben die natürlich auch direkt ein Lächeln, wenn man das sieht. Ein Fan aus Europa kommt ganz weit, um das Spiel zu sehen. Da freuen die sich dann auch und haben ein Lächeln und einen Witz für einen bereit.
Also, wenn ihr Merch habt, setzt eine Cappy auf oder zieht ein Seahawks-T-Shirt an oder was auch immer, das könnte es vereinfachen. Noch eine Frage zum Standort des Stadions. Wo ist das beheimatet in Seattle? Das ist, ich war vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so mal in Seattle. Das ist relativ downtown, ne? Also man muss da jetzt nicht besonders irgendwie bei der Hotelwahl drauf achten, dass man in der Nähe ist, sondern man kommt da von überall gut hin, oder? Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Ja, genau, da, das ist in der Nähe von Downtown, also ein bisschen südlich von Downtown, und da gibt's auch viele Hotels drumherum. Aber wie gesagt, der Zug, der fährt jetzt auch durch die Stadt und weiter raus aus dem Norden. Das heißt, da kann man auch in einem anderen Stadtteil ganz einfach mit Bus und Bahn zum Spiel kommen und zum Stadion.
Gibt es sonst noch irgendwas Besonderes am Game Day in der Stadt? Also ist dann irgendwie besonders viel gesperrt? Muss man da auf irgendwas achten?
Nee, normalerweise nicht. Also die haben die Autobahnen sind dann zwar ein bisschen voll natürlich und ein paar Spuren gesperrt mit der Abfahrt für das Stadion zum Parken und sowas. Aber ansonsten ist alles noch ganz normal und da kann man dann auch gut hinkommen.
Okay, cool. Klasse, dann sind wir da und es ist Game Day und wir gehen jetzt zusammen mit dir zum Tailgating.
Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
Wie verrückt war das Tailgating? Normalerweise, aufgrund der Zeitverschiebung, du bist ja 9 Stunden hinter uns, spielen die Seahawks ja im späteren Slot. Also für uns entweder 22.05 Uhr oder wahrscheinlich meistens 22.25 Uhr. Das ist dann bei euch, lass mich kurz ausrechnen, wann ist Kickoff Ortszeit bei euch? 13 Uhr irgendwas. Wann sollte man deiner Meinung nach dann beim Tailgating sein? Ab wann ist da was los? Und wie sieht das Tailgating rund ums Stadion in Seattle eigentlich aus?
Ja, das Tailgating bei den Seahawks, würde ich sagen, ist ein bisschen anders von dem traditionellen Tailgating, was man sich vielleicht vorstellt, weil die das abgesperrt haben, dass man da drums Stadion gar nicht Tailgating machen kann im klassischen Sinne. Aber die sind ja auch direkt neben dem Baseballstadion. Das heißt, da gibt's eine lange Straße mit ganz vielen Getränkeständen, Essensständen und Bars, wo dann ganz viele Leute vor dem Spiel was zu essen sich holen, ein paar Bier trinken und da natürlich dann als Fans miteinander sprechen und Spaß haben. Und dann gibt's da auch noch bei dem Stadion drin, gibt's ein Convention Center. Und das ist relativ cool, weil das ist riesig und da gibt's dann auch ganz viele Sachen. Also man kann, ich glaube, einen 40-Yard-Dash kann man da rennen gegen jemanden. Man kann sich in einen richtig gemütlichen Sessel setzen und ein bisschen Red Zone gucken. Gibt's ein paar Stände, wo man Fotos machen kann, die dann bearbeitet sind, dass man dann neben einem Spieler steht. Und man kann mit den Cheerleadern da auch ein bisschen sprechen, wenn man möchte. Und das heißt, vor dem Spiel sind dann viele Leute auch in diesem Convention Center, die dann auch eben halt gucken mit den anderen Fans, die anderen Spiele, was da alles passiert und dann natürlich auch so ein paar Seahawks-Sachen machen, wo die dann auch den Locker-Room zum Beispiel da haben, wo man dann mal drin sitzen kann und Fotos machen kann. Das heißt, so ist das Tailgating bei den Seahawks meistens draußen bei den Bars und auf der Straße und dann in dem Convention Center.
Wann geht's richtig los? Also wann ist da High Life? Irgendwie so ab 9 Uhr Ortszeit, also 4 Stunden vor Kickoff? Oder wann sollte man da sein? Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, so richtig los geht's wahrscheinlich so um 10.30 Uhr, 11 Uhr. Da sieht man dann schon, dass es da richtig voll wird ums Stadion rum, in den Bars und Kneipen. Und dann merkt man auch schon richtig die Stimmung fürs Spiel.
Und was ist klassisch Seattle-Style? Also was liegt da genau auf dem Grill? Was wird getrunken? Was läuft da für Musik?
Ja, klassisch Seattle-Style wäre der Seattle Dog. Das ist ein Hotdog, der kommt aber mit Frischkäse und karamellisierten Zwiebeln. Ist richtig, richtig lecker, aber ist man als Deutscher, würde ich sagen, erstmal geschockt, wenn man den zum ersten Mal probiert. Aber das ist hier ganz bekannt und das ist das auch, was viele Leute essen, nicht trinken. Fürs Bier gibt's viele Leute hier in Amerika, haben die ganz viele verschiedene IPAs. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das für ein Bier ist, aber das trinken die Leute hier sehr, sehr gerne. Und aus der Stadt oder in der Umgebung kommt auch die Brauerei Rainier, wie der Mountain. Und das ist natürlich dann auch ein Bier, das die Leute hier sehr, sehr gerne trinken.
Und Musik, also ist das da oben sehr grunchig, wie ich es mir vorstelle, Nirvana und so weiter, oder auch viel Rap? Also was ist da so für Musik, die gespielt wird?
Ja, schon mehr, wie du gesagt hast, Seattle Grunge und dann auch ein bisschen Hip-Hop und Rap mit dazu, damit die Leute dann auch sich aufs Spiel freuen und ja ein bisschen mittanzen können und mitsingen manchmal.
In den bisherigen Folgen der Footballerreise war es immer so, Ben, auch da könnte man die Karte spielen, schon im Seahawks-Outfit quasi übers Tailgating zu laufen und immer mal wieder zu sagen, hey, ich komme aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, bin extra angereist, also dass der Amerikaner dann besonders gastfreundlich ist, das einfach feiert, dass man so eine lange Reise macht, um so ein Seahawks-Spiel zu sehen, um vielleicht auch mal irgendwo eingeladen wird und so weiter. Ist das auch so bei euch, also dass die Leute es feiern, dass man extra fürs Spiel aus Europa angeflogen kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also die Amerikaner, die freuen sich immer sehr darüber, wenn die hören, Leute aus Deutschland oder Europa kommen, um ein Spiel sich anzugucken. Und sind dann auch nochmal extra freundlicher und wollen dann auch besser kennenlernen und fragen, wo genau und wie ist es denn da zu leben? Weil oft auch Amerikaner noch gar nicht wirklich aus Amerika raus sind. Das heißt, die freuen sich deswegen sehr oft. Und viele, die ich auch so getroffen habe, haben dann auch gesagt, oh, war schon in Deutschland beim Oktoberfest oder sowas. Das heißt, als Deutscher hört man dann manchmal auch Geschichten vom Oktoberfest und die freuen sich auf jeden Fall immer und das ist dann natürlich auch cool, dann so ein bisschen mit den Leuten eine Connection zu haben und die kennenzulernen, wenn man dann jetzt hier als Deutscher zu einem Spiel kommt.
Gibt es eine besondere, anders formuliert, gibt es eine besondere Sektion, nenne ich es jetzt mal, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, beim Tailgating, also irgendwie, weiß ich nicht, so im Nordwesten des Stadions als Beispiel rundherum, wo besonders viel los ist, also dass du nochmal konkret sagen kannst, ey, wenn ihr zum Tailgating geht, weiß ich nicht, dann geht zum Tor 5, weil da ist eine große Bühne aufgebaut, da ist immer am meisten Party.
Ja, ich würde sagen, die Seite im Westen, bei dem Richtung Wasser und da ist auch auf der Seite ist der Teamstore. Da ist immer mehr los, weil da auch eben die große Straße ist mit den ganzen Ständen und dann gibt's auch mehr Raum, um Sachen zu machen und für die Bars. Und auf jeden Fall würde ich diese Seite empfehlen, aber das sieht man auch schon, weil die meisten die Leute auch dahin leiten. Also der Weg führt dann auch dahin, dass man da durchkommt und von da kann man dann auch ganz einfach ins Convention Center gehen, weil es auch auf der Seite ist.
Und gibt es rund ums Stadion noch besondere Fotospots, Statuen, irgendwas, wo man gut Fotos machen kann?
Ich würde fast sagen, die schöneren Fotos kann man vom Stadion drin machen, weil man dann auch übers Wasser gucken kann, je nachdem, wo man drin ist. Bei den Seahawks kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass die da eine Statue hatten. Aber wie gesagt, der Baseballpark ist auch direkt daneben. Da gibt's Statuen, womit man Bilder machen kann. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn man oben an der Nordseite vom Stadion ist, da kann man perfekt Fotos machen, wo man das Stadion dann im Hintergrund hat und dann auch gut sehen kann, die ganzen Sachen im Hintergrund. Und ja, deswegen im Norden würde ich sagen, vom Stadion ist am besten, um Fotos zu machen.
Und du hast gesagt, einen Fanshop gibt's logischerweise auch. Kann man den schon von draußen besuchen oder muss man dafür ein Ticket haben und man kommt eigentlich erst in den Fanshop, wenn man auch im Stadion ist? Wie ist das in Seattle?
Ja, man kommt leider erst in den Teamshop, wenn man schon im Stadion ist. Das heißt, die haben den nach draußen geschlossen. Aber draußen gibt's auch ganz viele Stände und direkt gegenüber vom Stadion auch ein Laden, der dann Seahawks-Sachen hat. Also das heißt, wenn man noch nicht im Stadion ist, aber unbedingt was von den Seahawks haben möchte, da gibt's draußen auf jeden Fall auch noch genügend Möglichkeiten, um sich ein Trikot oder sowas zu kaufen.
Gibt's so eine Art Museum oder sowas? Auch vielleicht so im Stadion, Umlauf, was man sich angucken könnte?
Die haben leider kein Museum da, aber ansonsten, wenn es nicht gerade ein Spieltag ist von den Seahawks, bieten die auch Stadiontouren an. Die habe ich auch persönlich gemacht. Also die finde ich ist schon sehr, sehr cool, die Stadiontour zu machen. Da kann man dann auch unten aufs Feld. Und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Zeit hat.
Ist aber natürlich nicht am Game Day möglich, logischerweise. Ne? Das macht man einen Tag vorher oder einen Tag danach.
Ja, genau.
Ja. Und wahrscheinlich aber auch ein happiger Preis, oder? Was kostet so eine Stadiontour? $50?
Ja, ich glaube, letztes Mal, als ich die gemacht habe, war noch 35, aber ja, wahrscheinlich so um die $40 bis $50 mittlerweile.
Dann noch eine Frage, die stelle ich auch immer gern. Hast du einen Tipp, wenn die Spieler ankommen? Kann man die irgendwie abgreifen? Kann man die sehen? Also gibt's da einen Eingang, wo man sich hinstellen könnte, um zum Beispiel die Busankunft oder so zu erleben? Oder sind die so hermetisch abgeschirmt und fahren irgendwie direkt ins Stadion in so einen Tunnel und man hat gar keine Chance, die Spieler auf dem Weg zum Stadion nochmal abzugreifen?
Ja, leider kann man die, glaube ich, hier bei den Seahawks nicht abgreifen vor. Ich habe das schon mal versucht, aber die sind dann auch mit dem Bus und fahren direkt in das Stadion rein. Und das heißt, da kann man dann leider die Spieler nicht mehr abgreifen oder sehen.
Okay, gut. Cool. Dann waren wir ausreichend auf dem Tailgating, haben was gegessen, haben was getrunken, haben ein bisschen getanzt, haben Fotos gemacht, Ben. Und jetzt geht's rein ins Stadion.
Wie laut war es im Stadion?
Einmal allgemein, ich habe es ja einleitend gesagt, das Lumen Field ist legendär, ein sehr lautes Stadion, eins der lautesten der gesamten NFL. Beschreib doch mal allgemein das Stadionerlebnis. Das ist sehr steil dort, ne?
Ja, genau. Das Stadion geht sehr steil hoch und es ist schon wirklich einmalig, finde ich, das Stadion bei den Seahawks, was ich auch auf der Tour gelernt habe, weil das eben auch so gemacht wurde, damit es lauter wird. Das heißt, die haben das extra so gemacht, dass es dann durch die Fans noch lauter wird. Und es ist ganz lustig, wenn man hoch zu den Sitzen läuft, läuft man dann quasi nur die ganze Zeit eine Rampe hoch und da würden auch mehrere Autos durchpassen. Das ist schon witzig, dass da nicht wirklich Treppen oder so sind, sondern läuft man dann auf einer riesigen Rampe hoch. Und je nachdem, wo man in dem Stadion ist, finde ich es auch einmalig die Aussicht, die man haben kann, über das Wasser oder über die Stadt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr cool.
Ich habe Höhenangst, Ben. Also würdest du mir dann empfehlen, irgendwie was in den oberen Rängen sitzplatzmäßig zu nehmen? Oder würdest du dann sagen, ey Kutsche, ganz ehrlich, dann bezahl $1-2 mehr und setz dich lieber nach unten, weil oben ist wirklich ganz schön steil.
Ja, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weiter unten die Tickets zu holen, weil oben ist schon ganz schön steil und auch wirklich sehr, sehr viele Treppen hochzugehen und dann kann man da schon mal Höhenangst kriegen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, dass man da dann besser weiter unten sitzt oder wenn man es in dem höheren Level, die ersten Reihen sind, glaube ich, noch okay, aber danach ist es dann schon, weil es eben auch so offen ist, glaube ich, hilft nicht gerade bei Höhenangst.
Ja, ich glaube, die Architektur ist auch so gemacht, also so Art Trichter, ne? So wie du sagst, wenn es laut ist, dann ballt sich das so alles, damit es dann auch extra laut erscheint, ne? Also das ist schon auch so gewollt, dass dieses Vogelnest besonders laut wird durch die, ja, durch die Architektur dieses Stadions, ne?
Ja, genau. Das war schon sehr interessant zu lernen. Das wird man gar nicht denken, dass sowas da Teil hat, wenn man das Stadion plant. Aber das ist natürlich vor allem im Football sehr wichtig, um dann auch den Heimvorteil zu haben.
Was ist denn deine Empfehlung? Gibt's da irgendwie einen besonderen Block, den du dann auch immer auswählst, weil man besonders gut gucken kann, aber jetzt nicht besonders viel Geld ausgibt? Also würdest du da sagen, ey, wenn ihr da seid, setzt euch, weiß ich nicht, Nord, Süd, West, Ost, weil da vielleicht dann auch die Sonne nicht so hinknallt oder es nicht so viel regnet, man nicht so viel Regen abbekommt?
Ja, ich normalerweise sitze ich immer im 300-Level und ich würde natürlich empfehlen, vorher aufs Wetter zu gucken. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man quasi auf den Seitenlinien sitzt man dann im Trockenen an den Seiten, aber wenn man dann eben hinter den Endzonen ist, da ist natürlich dann keine Überdachung. Das heißt, wenn es regnet, sollte man auf jeden Fall vorher gucken. Den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht, dass ich dann klatschnass wurde bei einem Spiel, aber das muss man natürlich auch mal erleben. Dementsprechend, ich finde es halt cool, wenn man hinter den Endzonen sitzt, kann man wirklich dann noch die Stadt sehen und auf der Seite von dem gegnerischen Team, wenn man da sitzt, hinter denen. Von da kann man dann sehr schön übers Wasser und über die Stadt gucken. Das heißt, als Seahawks-Fan ist man natürlich lieber hinter den Seahawks-Spielern. Aber wenn man mehr von der Stadt sehen möchte, dann würde ich die Seitenlinie vom gegnerischen Team empfehlen.
Ist ja auch so, dass die Auswärtsmannschaft den Witterungsbedingungen mehr ausgeliefert ist, ne? Das ist doch auch absichtlich so konstruiert, dass die Seahawks eigentlich immer so im Trockenen sind, die Auswärtsmannschaft aber schwierige Bedingungen im Stadion hat, oder?
Ja, genau. Die Seahawks, die sind auf der Seite vom Wasser. Das heißt, die andere Seitenlinie kriegt auf jeden Fall mehr Wind ab und die Sonne steht auch immer so, dass dann die andere Seitenlinie, wie du gesagt hast, dann den Nachteil hat und von der Sonne quasi geblendet wird und in der Sonne ist.
Wenn 13 Uhr irgendwas Kickoff ist, was ist so deine Empfehlung? Wann sollte man dann tatsächlich im Stadion sein? Ab wann ist da was los?
Ich würde sagen, in den Sitzen sollte man dann wahrscheinlich 20 Minuten vor dem Spielbeginn sein, damit man dann auch wirklich die Atmosphäre noch hören kann von der Nationalhymne und auch wenn die Spieler aufs Feld laufen, weil da kriegt man dann echt jedes Mal Gänsehaut.
Irgendwas Besonderes bei den Seahawks, so beim Pre-Game-Ritual läuft ein besonderes Lied, gibt's besondere Auftritte, irgendwas so in die Richtung, was einzigartig ist in Seattle im Vergleich zu den anderen NFL-Teams?
Ja, bei den Seahawks, da haben wir ja den 12. Mann, die Fans. Und da gibt es auf der einen Seite vom Stadion hinter der Endzone immer die Flagge mit der 12 drauf, die dann vor jedem Spiel von einem vorherigen Seahawks-Spieler oder von jemandem Promi aus Seattle wird die Flagge dann hochgezogen und das wird dann bei den Fans natürlich gefeiert und wird dann richtig laut dafür, damit sie dann schon mal alle angestimmt sind fürs Spiel.
Und wenn die Mannschaften einlaufen zum Spiel, ist da noch irgendwas Besonderes? Gibt es denn, weiß ich nicht, auch einen besonderen Song oder eine große Pyro-Show oder was auch immer?
Ja, doch, die Seahawks, die schießen dann ein paar Feuerwerke ab. Das knallt dann schon mal richtig schön, das ist dann ganz cool. Und die rufen dann auch bei jedem Spiel abwechselnd die ganzen Starter für Offense oder Defense auf. Die kommen dann einzeln rein und werden dann natürlich bei den Fans mit ihrem Nickname auch gefeiert. Und das ist dann schon mal ganz cool zu sehen, wie die Spieler da rausgerannt kommen und sich freuen und die Fans sie natürlich dann auch nochmal feiern.
Wenn die Mannschaften schon zum Warm-up rauskommen, ist es in Seattle auch so, dass man, obwohl man zum Beispiel im Oberrang sitzt, dann noch nach ganz unten gehen kann, um irgendwie ganz nah an den Spielern zu sein, Fotos zu machen. Ist das erlaubt in Seattle?
Das haben die normalerweise abgeschirmt. Also man kann zwar nach da ganz unten, aber man kann dann nicht ganz nah an die Spieler wirklich rankommen oder ans Feld, weil die das dann alles abgegrenzt haben mit Security. Aber man kann trotzdem nach unten gehen und dann ein bisschen näher dran sein. Das ist natürlich auch nochmal etwas mehr besonders als, ja, wenn man das machen kann.
Stichwort Verpflegung rund ums Spiel. Es wird logischerweise ganz viele Essens- und Getränkebuden geben. Aber gibt es da auch irgendwie noch einen besonderen Stand oder ein besonderes Essen, was Kult ist, was man im Stadion dann auch konsumieren sollte?
Es gibt, würde ich sagen, nichts Besonderes. Aber was ich auf jeden Fall jedem Fan empfehlen würde, was der beste Deal ist bei den Seahawks, ist die 12s Combo. Da kriegt man nämlich 2 Hot Dogs, 2 Wasser und 2 Popcorn für $12. Und das ist für die, wenn man das vergleicht mit den anderen Preisen für die meisten Sachen im Stadion, schon gut. Und ja, generell hier bei den Seahawks viel Hot Dogs und Brezeln und Popcorn.
Ja, das ist ja fast schon ein Schnapper. $12 für 4-mal Essen sozusagen. 2-mal Hot Dog, 2-mal Popcorn.
Ja, auf jeden Fall. Ich hole mir das auch immer bei jedem Spiel, weil es nicht besser geht und schmeckt auch gut. Und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man im Spiel ist und ein bisschen Hunger hat, aber auch ein bisschen Durst.
Was kostet denn so eine Seahawks-Karte im Schnitt? Also wenn man jetzt sagt, man will nicht ganz oben sitzen, man will sich's aber auch nicht ganz unten leisten. Also dieser 300er-Block, hast du, glaube ich, gesagt, in dem du da immer sitzt. Was muss man da kalkulieren? Was muss man für ein Budget haben, um sich ein Seahawks-Spiel live anschauen zu können?
Also, ja, kommt natürlich auch immer auf den Gegner an. Aber ich würde sagen, generell so zwischen $90 und $130 kann man auf jeden Fall schon mal die Tickets kriegen und ab und zu, wenn es dann natürlich jetzt zum Beispiel gegen die 49ers der Home Opener waren, mehr $180. Das heißt, also kann natürlich dann zwischen $80 und $200, je nach Gegner und auch wie gut die Seahawks sind natürlich.
Ja, und wenn man sich was gönnen will, gibt's nach oben wahrscheinlich keine Grenze. Also wenn man ganz unten zum Beispiel an der Endzone oder so setzen will, dann kann man wahrscheinlich auch schnell mal $200, $300, $400 ausgeben, wenn man möchte, oder?
Ja, ja, das stimmt. Ich habe einmal, ich glaube, war 10 Reihen ungefähr vom Spielfeld unten gesessen und das war auch $280. Also da kann man manchmal dann ja, bisschen mehr zahlen, aber das ist dann natürlich auch eine andere Erfahrung und macht natürlich auch Spaß.
Genau, das finde ich wichtig, dass du es auch nochmal sagst, auch das sage ich hier immer in diesem Podcast, es ist natürlich mit einer gewissen oder mit gewissen Kosten verbunden, ne, überhaupt erstmal rüberzukommen, Flüge, Unterkunft und so weiter, Tickets, alles ist sehr teuer für uns in den USA. Aber wahrscheinlich ist es für viele von euch dann auch so once in a lifetime und wenn ihr schon mal da seid und irgendwie ja besonders mitfiebern wollt, ein besonderes Erlebnis haben wollt, dann sollte man wahrscheinlich auch bei den Tickets jetzt nicht auf $1 oder $2 achten. Ben, es ist dort auch diese Clearback-Policy, ne? Also man darf jetzt nichts Großes mit ins Stadion nehmen, kein Rucksack, sondern man steckt seine Habseligkeiten in so eine durchsichtige Tüte, damit gleich kontrolliert werden kann, was man mit reinnehmen möchte, oder?
Ja, genau. Da sind die leider auch ganz streng geworden mit der Größe der Tasche und dass die dann auch durchsichtig sein muss. Da muss man immer aufpassen, dass man da vorher nachguckt, weil sonst ist es natürlich blöd, wenn man da hinkommt und dann nochmal umdrehen muss und weil die Tasche zu groß war. Und ansonsten sind da auch immer Leute drumherum ums Stadion, wo man dann eine passende Tasche kaufen kann und seine Sachen dann eben damit reinnehmen kann.
Also nehmt nur Sachen mit ins Stadion, die ihr am Körper tragen könnt. Portemonnaie, ja. Das reicht eigentlich. Mehr dürft ihr eh nicht reinnehmen. Dann nimm uns noch einmal mit. Das Spiel läuft und es läuft gut für die Seahawks, beziehungsweise der Gegner steht irgendwie entscheidend vor der Endzone. Versuch mal, diese Stimmung im Lumenfield dann zu beschreiben. Wir haben ja schon gesagt, es kann sehr laut werden. Also was ist das für eine Experience?
Ja, es ist schon... Durch die Spiele da kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut, vor allem wenn es dann jetzt zum Ende des Spiels geht. Die Fans sind alle voll laut am Schreien, so laut es geht, vor allem wenn der Gegner den Ball hat. Und sobald das der letzte Spielzug quasi vorbei ist, dann wird es schon wieder laut für den nächsten, damit die Gegner sich nicht abstimmen können mit dem nächsten Spielzug. Und ja, wurde mir auch erst beim Home Opener wieder bewusst, meine Ohren taten mir weh, haben schon angefangen zu ringen. Also das wurde dann schon ziemlich laut, wo ich dann auch nicht mehr klatschen konnte, sondern meine Ohren zuhalten musste, weil es so laut wurde. Also das ist dann schon bei den Seahawks, würde ich sagen, wirklich sehr extrem, wenn es richtig laut wird bei einem Third Down oder sowas oder zum Ende des Spiels hin. Da kann man auch mal Ohrstöpsel mitbringen, wenn man etwas empfindlicher ist mit den Ohren, weil da wird es definitiv sehr, sehr laut und da kriegt man auch immer Gänsehaut.
Ist das ein sehr loyales Publikum? Also werden die Seahawks immer unterstützt oder schlägt die Stimmung auch mal um, wenn es nicht so gut läuft, dass die Leute ungeduldig sind, vielleicht auch pfeifen oder so?
Ja, das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor und dann auch eher am Ende des Spiels. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal mitbekommen, dass die Fans dann ein bisschen pfeifen. Zum Glück nicht zu schlimm, aber ja, die Fans, die lassen das auf jeden Fall hören, wenn die unzufrieden sind und das Team nicht gut spielt. Und da sind die natürlich auch immer auch mit dabei und lassen das Team dann auch wissen, wenn es nicht gut läuft. Aber dann geht's auch eben genauso schnell wieder die andere Richtung. Wenn es danach sofort ein Big Play oder sowas gibt, dann feuern die natürlich auch sofort wieder an.
Ist noch irgendwas deiner Meinung nach so rund ums Stadion, im Stadion wichtig zu wissen, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? So ein Pro-Tipp?
Nee, wirklich, wie gesagt, nur vorher aufs Wetter gucken und wo man dann die Sitze sich holt, dass man dann vorbereitet ist.
Gut, also wetterfeste Kleidung, so oder so ganz wichtig. Cool, Ben. Dann haben wir natürlich einen Seahawks-Sieg gesehen. Und feiern den jetzt in der Stadt.
Wie faszinierend ist die Stadt?
Wo geht denn die Party weiter? Du hast ja gesagt, das Stadion ist relativ zentral. Was ist da deine Empfehlung? Wo sollte man dann danach hingehen? Weil es ist ja immer noch sehr früh. Es ist ja Ortszeit dann, keine Ahnung, 16:30, 17 Uhr. Also da fängt der Abend ja gerade erst an.
Ja, auf jeden Fall. Und wie ich vorher ja gesagt habe, ums Stadion rum gibt's dann auch ganz viele Bars und Restaurants, wo die Leute dann hingehen und nach dem Spiel dann nochmal weiter feiern und auch das Sunday Night Spiel oder sowas manchmal gucken. Da würde ich sagen, dass man dann nach dem Spiel quasi Richtung Norden geht von der Arena, weil im Süden ist quasi nicht mehr so viel und im Norden kommt man dann auch mehr Richtung Stadtmitte, wo die ganzen Bars sind und da gehen die Leute dann auch in die verschiedenen Bars und haben noch ein paar Bier und ein paar Getränke nach dem Spiel. Und da kann man dann gut weiter feiern.
Also man muss sich einfach nur treiben lassen und wird dann zwangsläufig schon irgendwo mit reingezogen, weil überall noch Seahawks-Fans sind und es ordentlich gefeiert wird.
Ja, genau. Und die ganzen Bars, die haben natürlich auch schöne Schilder draußen stehen und alles und große Fernseher mit Football an. Das heißt, da sieht man dann auch schon direkt, dass man am richtigen Ort ist.
Wie ist denn Seattle so generell als Stadt? Wie würdest du es beschreiben?
Ich finde, Seattle ist natürlich eine sehr, sehr schöne Stadt mit viel Natur. Also hier gibt es viele Plätze, wo man am Wasser sein kann oder ins Wasser, zum Wasser gehen kann. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die hier leben. Das heißt, es ist sehr dicht bewohnt und immer sehr, sehr viel Verkehr. Und ansonsten kann man von hier eben auch sehr viele Berge sehen, so wie den Mount Rainier und Mount Baker zum Beispiel. Das heißt, kann man immer schön die Natur sehen. Ansonsten würde ich sagen, ist hier immer viel los mit Sport natürlich und Konzerten auch. Das heißt, wenn immer man in Seattle ist, da kann man eigentlich immer einen Sport oder ein Konzert finden, wo man gerne hingehen kann. Ja, ansonsten.
Was gibt es? Die Kraken natürlich, ne? NHL. Ihr habt, glaube ich, auch ein MLS-Team, also Fußball. Bei Baseball und Basketball bin ich nicht so tief drin. Ich glaube, Basketball gibt's nicht mehr, ne? Das hat quasi Detlef Schrempf damals abgeschlossen.
Ja, genau. Basketball haben wir leider nicht mehr, aber wir haben mittlerweile auch Frauenbasketball und Frauenhockey und dann eben auch Baseball. Das heißt, quasi rundum im Jahr kann man da verschiedene Sportarten gucken. Und ansonsten gibt es hier auch viele Farmers Markets, also so Bauernmärkte quasi. Das gibt es hier auch in den verschiedenen Stadtteilen immer, die dann sehr, sehr schön sind und wo viele Leute auch immer gerne hingehen. Und ansonsten haben die jetzt auch für die Weltmeisterschaft in 2026, haben die hier eine wunderschöne Wasserfront. Und die haben die jetzt endlich mal schön gemacht quasi und erneuert. Und das heißt, da kann man dann von dem Stadion auch immer nach dem Spiel schön am Wasser spazieren gehen. Da sind dann auch ein paar Bars, da gibt es ein Riesenrad, kann den Sonnenuntergang gucken. Das würde ich auf jeden Fall auch noch empfehlen, dass man das erlebt. Das ist nämlich auch nah beim Pike Place Market. Und das ist natürlich dann auch nochmal für viele Leute cool zu sehen, der Pike Place Market, wo man dann ganz viele verschiedene Läden sehen kann. Da gibt es ja auch das erste Starbucks drumherum. Und ja, das sind quasi so die Sachen, die mir jetzt gerade einfallen.
Was sind sonst so die klassischen Touri-Hotspots, wenn man mal in Seattle ist? Was sollte man deiner Meinung nach noch gesehen haben, besichtigt haben?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zum Alki Beach zu gehen. Der ist in West Seattle. Von da kann man dann übers Wasser gucken und ist am Strand und kriegt eine richtig schöne Sicht von der Stadt. Vor allem abends ist es ganz schön und ist dann auch nochmal schönen Strand in der Stadt zu haben quasi. Ansonsten gibt es auch noch University Village. Da gibt es dann ganz viele Läden zum Einkaufen, aber auch Restaurants. Da ist immer viel los. Da kann man dann quasi mal sehen, wie das hier ist, so in Amerika, in diesen Vierteln oder quasi wie in der Innenstadt, in Deutschland, wie das ist mit den ganzen Läden da. Das ist ganz cool. Und dann ein Tipp, den ich jedem empfehlen würde, der ein paar Sachen hier sehen möchte in Seattle, den Seattle City Pass würde ich empfehlen, weil dadurch kann man 50% sparen für diese Attraktion. Und mit dem Pass würde man dann auch eben auf die Space Needle können, zu dem Aquarium, zu dem Zoo. Man kann eine Bootstour im Hafen machen und man kann zum Museum gehen. Und mit diesem Seattle City Pass kriegt man dann eben diese 5 Attraktionen für die Hälfte. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Space Needle alleine kostet schon fast so viel. Das heißt, wenn man diese Sachen sehen möchte, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das zu machen. Das ist immer ganz cool.
Ja, super Tipp. Wie sieht's aus mit Ausflugszielen drumherum? Wie lange fährt man von Seattle nach Kanada? Also wie lang ist es zum Beispiel nach Vancouver mit dem Auto oder mit öffentlichen oder mit so einem Bustransfer oder mit dem Zug?
Ja, nach Kanada. Nach Vancouver ist es ungefähr 2 Stunden. Das heißt, da kommt man dann gut hin mit dem Auto. Das ist nicht so weit. Und quasi, wenn man über die Grenze ist, dann ist man schon fast da. Und ansonsten kann man von hier auch eine Fähre rübernehmen zu Bainbridge Island. Das machen auch viele ganz gerne. Da drüben ist es quasi ein bisschen ruhiger aus der Stadt raus. Und ist natürlich schön 30 Minuten mit der Fähre rüberfahren. Ja, ansonsten viele Leute fahren auch rüber nach Bellevue und Kirkland. Das sind dann auch nochmal 2 kleine Städte, die quasi nur auf der anderen Seite vom Wasser sind, innerhalb von 30 Minuten von Seattle. Und da kann man dann auch nochmal viele Sachen machen und sehen. Und ja, diese Sachen, die Plätze sind halt viele Orte, wo Leute oft hingehen.
Da braucht man dann aber, ist deine Empfehlung schon Mietwagen, ne?
Genau, da würde ich dann Mietwagen empfehlen, weil mit dem öffentlichen Verkehr ist das leider noch nicht so ausgebaut, dass man da hinkommen könnte.
Hast du denn als Deutscher, der mal als Student rübergegangen ist und jetzt für die Kraken arbeitet, hast du auch ein Auto? Du brauchst eins? Man braucht ein Auto als Amerikaner in Seattle?
Ja, ich würde auf jeden Fall ein Auto empfehlen, wenn man halt hier in Seattle lebt, weil mit dem Verkehr und den ganzen Sperrungen, das klappt, ist hier leider nicht so gut wie in Deutschland und das ist dann nicht so einfach und dauert viel, viel länger. Deswegen bin ich froh, dass ich ein Auto habe und damit dann auch gut rumkomme. Und ja, leider ist halt wirklich, wie gesagt, der öffentliche Verkehrsmittel hier viel, viel schlechter als in Deutschland. Da haben wir es schon gut.
Lass uns nochmal abschließend über College Football sprechen. Es gibt ja auch die Washington Cougars. Wie weit ist das weg? Also lohnt sich das, wenn man sich die Seahawks am Sonntag anguckt, Samstag noch zum College Football zu gehen, oder ist das zu weit weg?
Ja, ich glaube, die sind ungefähr 3,5 Stunden weg. Das wäre natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben ja auch noch die University of Washington direkt hier. Die haben am Samstag gegen Ohio State gespielt. Da kann man auch, wenn man richtiges Tailgate machen möchte, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu einem Huskies-Spiel zu gehen. Da ist nämlich der ganze Parkplatz gesperrt und Tailgate überall. Das macht dann richtig Spaß und da kann man dann schön College Football gucken gehen am Samstag und Seahawks am Sonntag.
Ja, beim College Football wird nochmal Dollar gefeiert auch, ne? Weil das Publikum auch logischerweise ein bisschen jünger ist.
Ja, auf jeden Fall. Die haben ja eine ganze Sektion dann nur für die Studenten, wo ich das auch schon mal hab spüren können. Und das ist schon verrückt, wie College Football, wie groß das hier ist und Leute noch mehr verrückt sind als für NFL.
Also, wenn ihr drüben seid, schaut euch, wenn es möglich ist, am Samstag auch entweder ein Spiel der Huskies an, die sind nicht ganz so weit weg, oder der Cougars, die sind ein bisschen weiter weg, aber College Football bringt auf jeden Fall auch eine Menge Spaß in den USA. Jetzt habe ich Hunger, Ben.
Wie schmeckt dir das Essen?
Wie ist denn so die Gastro-Szene in Seattle? Ist das mehr so ein bisschen europäisch oder ist es klassisch USA, sehr viel Fast Food, sehr viel Fleisch? Wie würdest du das so allgemein bewerten?
Ich würde sagen, es ist schon mehr klassisch amerikanisch mit Fast Food. In Seattle haben wir auch sehr, sehr viel asiatische Küche, also auch ganz viele verschiedene für das. Also da haben wir ganz viele Läden für und mexikanische Küche gibt es hier auch sehr, sehr viel. Also das würde ich sagen, diese beiden sind schon sehr, sehr groß hier neben dem Fast Food. Und hier in Seattle haben wir natürlich auch ganz viele Meeresfrüchte und Fisch und auch Lachs. Und da gibt es natürlich auch am Pike Place Market, wo die den Fisch hin und her schmeißen, die große Show. Das ist auch immer ganz cool zu sehen.
Gibt's denn extra in Chinatown auch bei euch?
Ja, wir haben auch ein Chinatown. Das ist sogar quasi östlich, ein bisschen nordöstlich vom Stadion, also auch ganz nah.
Okay, also logischerweise nirgendwo in den USA muss man verhungern, aber wenn man möchte, und jetzt nicht nur klassisch Burger etc., also US-Burger essen möchte, dann sagst du, es gibt logischerweise dadurch, dass es küstennah ist, auch sehr viel Fisch, frischen Fisch. Es gibt mexikanische Küche, asiatische Küche. Also das ist dann doch eher so metropolmäßig, dass man auch, wenn man jetzt kein Fleisch isst zum Beispiel oder sich ein bisschen gesünder ernähren will, da gibt es genug Alternativen in Seattle.
Ja, auf jeden Fall. In Seattle gibt es auch viele Restaurants, die bewusst auf gesunde Ernährung achten. Also da gibt es dann auch viele, viele Möglichkeiten und da ist für jeden was dabei. Und was für mich ganz schön ist, die haben auch ein deutsches Restaurant hier, heißt Reinhaus und ist dann natürlich auch immer cool, dahin zu gehen und für mich ein bisschen deutsche Küche zu kriegen. Und falls man natürlich zu Besuch ist und trotzdem deutsches Essen essen möchte, würde ich Reinhaus in Capitol Hill empfehlen.
Was gibt's denn da? Was ist das so Schnitzel dann oder was ist dann oder Rotkohl mit Klößen oder was ist dann in den USA typisch deutsch?
Ja, die haben Schnitzel, ja, vor allem Schnitzel, Sauerkraut, Bratwürste. Da war ich auch so überrascht, die haben auch Currywurst. Aha. Pistachio und Brezeln, das sind quasi so die Hauptsachen, die mir jetzt gerade einfallen. Ich glaube, die haben noch ein, zwei mehr, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein.
Und das Reihenhaus, falls man das googeln will, um den Standort rauszufinden, wird einfach so geschrieben wie das Reihenhaus halt und ist Downtown?
Das ist in Capitol Hill, also ein Stadtteil, wo man auch gut zu verschiedenen Bars gehen kann. Da sind auch ein paar Clubs, wo man hingehen könnte. Das heißt, da ist schon immer ein bisschen mehr los und im Reihenhaus kann man auch Party machen. Das machen die nämlich an Freitagabenden und Samstagabenden, haben die dann nämlich einen DJ. Die ganzen Tische werden verschoben und dann ist da auch Party angesagt.
Mit den Flippers oder was für, also läuft dann da auch deutsche Musik dann oder?
Leider nicht, leider nicht.
Das wäre ja mega. Und gibt's so einen speziellen Food-Bereich, also so ein Gastroviertel, so ein besonderes in Seattle oder gibt's an jeder Ecke irgendwie dann besondere Restaurants oder gibt's da auch noch so eine Gourmet-Meile sozusagen?
Ja, da würde ich sagen, es ist quasi wirklich in jedem Stadtteil. Da gibt es jetzt nicht besondere Stadtteile, wo wir sowas wie eine Gourmet-Meile haben. Aber es gibt für Brauereien, ist zwar nicht Essen, aber Trinken, falls jemand gerne Bier trinkt.
Auch wichtig.
Genau. Der Stadtteil heißt Berlet. Und da gibt's ganz viele Brauereien, da kann man von der einen zur nächsten laufen, die sind direkt nebeneinander oder einen Block weiter. Das heißt, da kann man dann auch gut was trinken gehen.
Okay, also was wird klassisch getrunken in Seattle? Neben dem Bier, gibt's da noch irgendwie ein Nationalgetränk in Anführungszeichen?
Nee, leider nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste.
Okay.
Nicht hier in Seattle, nichts Besonderes.
Dann lass uns nochmal übers Nachtleben sprechen. Party. Gibt's da einen besonderen Bezirk? Gibt's da irgendwie eine spezielle Straße, wo sich eine Disco, ein Nachtclub, ein Pub neben dem nächsten reiht?
Nee, das haben wir hier leider auch nicht. Da wäre dann schon Capitol Hill wirklich der Stadtteil, wo ich sagen würde, dass da am meisten Party ist. Mehr mit Clubs, mit einem Club. Und ansonsten kann man auch in Berlet bei den Brauereien, da gibt es dann auch noch ein, zwei Bars, die dann mehr für Party sind. Das heißt, ja, diese beiden Stadtteile, würde ich sagen, da kann man dann abends noch hingehen.
Okay. Hast du persönlich noch einen ganz besonderen Kneipentipp oder einen Club-Tipp oder einen Restaurant-Tipp, wo du gerne bist, weil du dich da als gebürtiger Deutscher irgendwie besonders wohlfühlst oder weil es jetzt auch nicht exorbitant teuer ist?
Ja, wie gesagt, Reinhaus ist natürlich als Deutscher. Ansonsten, ja, da gibt es ein mexikanisches Restaurant, das ist nah beim Green Lake, das heißt La Rosita. Da haben die gute mexikanische Küche und ist auch relativ günstig im Verhältnis zu den anderen Preisen hier. Und Teile meiner Familie sind da schon seit 25 Jahren hingegangen. Deswegen würde ich sagen, das ist schon ein besonderer Platz mit gutem Essen.
Starbucks hast du erwähnt. Starbucks kommt, meine ich, ne, aus Seattle. Also gibt's dementsprechend auch 5000 Starbucks-Filialen in Seattle?
Ja, die sind quasi an jeder Ecke. Also hier wird man auf jeden Fall mit Kaffee versorgt. Und es gibt auch das allererste Starbucks ist ganz beim Pike Place Market. Das heißt, wenn man da natürlich ein großer Kaffee-Fan ist und das erste Starbucks sehen möchte, kann man da auch direkt beim Pike Place Market machen.
Cool. Also auch für Kaffeeliebhaber wie mich zum Beispiel gibt es da eine ganze Menge. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie.
Tipps. Die besten Tipps. Wie lauten die besten Tipps?
Sag mir da doch nochmal bitte, wir sind ja im US-Bundesstaat Washington. Wie tickt der Amerikaner, der aus dem US-Bundesstaat Washington kommt?
Ich würde sagen, die Leute aus Washington sind generell etwas entspannter und mögen wirklich die Natur, also sind gerne draußen in der Natur und sind ein bisschen mehr zurückhaltend, aber auch entspannter. Also dann mit dem Regen kann man hier auch sagen, dass viele Leute damit zu kämpfen haben und dementsprechend dann für lange Zeit in Wintermonaten etwas schlechter gelaunt sind. Das gibt es natürlich auch. Aber ansonsten würde ich sagen, dass die Leute hier aus Washington sehr freundlich sind und aufgeschlossen und entspannter und ein bisschen mehr zurückgelehnt und kann man ein bisschen einfacher mit ein Gespräch haben und kennenlernen.
Also hier sprechen jetzt zwei Menschen miteinander. Der eine wohnt in Seattle, der andere in Hamburg. Also über beide Städte sagt man, es regnet so viel. Ich finde, in Hamburg regnet es gar nicht mehr so viel. Wahrscheinlich liegt das auch so ein bisschen am Klimawandel. Regnet es denn in Seattle tatsächlich so viel, wie man immer denkt, oder ist das ein Vorurteil?
Ja, ich würde schon sagen, dass es hier so viel regnet, wie man es so sagt. Und es ist wirklich hart. Über den Sommer regnet es kaum. Da hat man dann wirklich schönes Wetter. Aber dann jetzt quasi, heute haben wir noch Sonnenschein, morgen dann im Oktober fängt es an zu regnen und sagt auch schon nur noch Regen für die nächste Woche voraus. Das heißt, jetzt quasi bis März werden die meisten Tage Regen sein.
Krass. Ist auch nicht so einfach, oder? Also, um dort zu leben? Oder ist das einfach so, also man gewöhnt sich dran?
Ja, man gewöhnt sich dran und wie gesagt, man gewöhnt sich dran und dann muss man schon damit klarkommen und viele Leute versuchen dann halt wirklich im Winter in die Sonne, in Urlaub, und dementsprechend versuche ich dann das Gleiche zu machen. Das heißt, hilft auf jeden Fall, dass man da einen Urlaub in die Sonne plant im Winter.
Okay, cool. Ben, du hast schon sehr, sehr viele Tipps hier platziert. Vielen Dank dafür. Ich glaube, für Menschen, die dann wirklich mal vorhaben, rüberzufliegen, zum Beispiel für ein NFL-Spiel, denen hast du schon sehr geholfen. Aber gibt es noch weiterführende Sachen, die du hier jetzt noch nicht platzieren konntest, weil ich dich nicht danach gefragt habe? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, das müssen die Menschen wissen, wenn sie nach Seattle kommen? Du kannst es ja am besten beurteilen, du lebst da jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, letztes Jahr war ganz witzig, da war ich arbeite ja bei den Kraken im Hockey und da war ich bei einem Spiel und habe die German Seahawkers getroffen und da
Grüße
wusste
gehen
ich
raus.
Gar nicht, wie bitte?
Grüße gehen raus.
Und das war ganz cool, weil ich gar nicht wusste, dass die da waren und dann hätte ich natürlich auch was versuchen können für die zu organisieren. Und dementsprechend würde ich sagen, dass man auch, wer in Hockey interessiert ist oder sowas oder Konzerte, haben auch ganz viele Konzerte bei der Arena und damit irgendwie Hilfe braucht, kann sich gerne bei mir melden, da helfe ich auf jeden Fall gerne. Ja, ich glaube, dass ansonsten, das war's. Ansonsten habe ich jetzt nichts.
Okay, das ist ja super. Dann haben wir ganz viel besprochen. Vielen Dank stellvertretend für alle, die jetzt zuhören und mal rüberfliegen wollen, für dein Angebot, dass du sie da unterstützt. Ich habe Ben auch, wenn ihr das hier hört, höchstwahrscheinlich schon in der Instagram-Story markiert. Ihr findet ihn bei Instagram unter ben_br7. Also wenn ihr rüberfliegt, irgendwie noch weiterführende Fragen habt, Tipps braucht, zu den Kraken wollt, was auch immer, dann schreibt ihn gerne an. Vielen Dank dafür, fürs Angebot, Ben.
Ja, gerne und vielen Dank, dass ich mal wieder mit dir sprechen konnte und natürlich über meine Lieblings-Seahawks, macht immer Spaß und hoffentlich konnte ich ein paar Seahawks-Fans helfen und dann treffe ich die beim nächsten Spiel.
Das klingt gut. Bleibst du denn für immer eigentlich drüben? Weißt du das schon? Oder ist dein Plan, dann irgendwann auch mal wieder nach Deutschland zurückzukehren?
Ich arbeite gerade noch an einer Lösung. Wahrscheinlich nächsten Sommer läuft mein Studentenvisum aus und dann werde ich eine Lösung haben, um langfristig hier zu bleiben und möchte ich auch gerne langfristig in Seattle leben.
Ah, geil. Cool. Du lebst das Leben, von dem viele träumen. Sehr gut. Ben, dann bedanke ich mich herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist immer nicht ganz einfach, einen Termin zu finden, aufgrund der Zeitverschiebung. Also bei dir ist es jetzt schon Später Abend, bei mir ist es früher Morgen. Das finde ich, haben wir eben im kleinen Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Das ist eigentlich verrückt, oder? Dass wir so völlig unterschiedliche Leben führen. Wenn du aufstehst, gehen wir ins Bett so gefühlt und andersrum auch. Es ist auch wahrscheinlich nicht einfach, oder? Mit der Familie dann in Deutschland Kontakt zu halten für dich, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall schwer mit der Zeitverschiebung. Und ja, 9 Stunden ist schon heftig. Also da ist schon ein großer Unterschied, wenn ich dann mal an der East Coast in Washington D.C. bin zum Beispiel und es nur 6 Stunden sind. Es ist viel, viel einfacher, mit meiner Familie und Freunden zu schreiben. Aber 9 Stunden ist, wie du gesagt hast, die einen stehen gerade auf, die anderen gehen ins Bett oder umgekehrt. Und ja, das macht es dann halt schon schwer. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool und habe mich gefreut, dass du schon so früh aufgestanden bist, dass wir das dann möglich machen konnten.
Ja, und dir vielen Dank, dass du extra lange wach geblieben bist. Ben, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, nutzt das Angebot, schreibt ihn an. Also danke hier jetzt nochmal ausdrücklich an dich, Ben. Danke dir.
Vielen Dank, Go Hawks.
Ja, sehr gut. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war die Seattle-Folge, die nächste Folge der Footballer Reise, die in 2 Wochen erscheint. Das ist dann der 18. Oktober. Da geht es nach Pittsburgh zu den Steelers. Bleibt gesund!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.